Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, schön, dich zu sehen. Und
likewise.
Ich habe mal wieder eine Frage an dich.
Ja, spannend, schieß los.
Sie hat vordergründig mal wieder was mit Fußball zu tun, aber hintergründig dann vielleicht weniger. Und zwar habe ich habe mir was überlegt. Ich würde gerne eine Petition starten. Ich würde gerne eine Petition starten, die Friedrich Merz darauf zu verpflichten versucht, doch mal bei Gianni Infantino anzuregen, dass Deutschland ab dem Viertelfinale wieder mitspielt bei der WM. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du mich dabei unterstützen würdest.
Also, ich denke, grundsätzlich hat das wahrscheinlich gar keine schlechten Chancen, diese Petition. Das ist eine sehr gute Idee. Ich hätte ein paar kleine Verfeinerungen an diesem Plan vorzuschlagen. Vielleicht kommen wir da zusammen. Aber grundsätzlich weißt du ja, mein Herz schlägt für Frankreich, von daher...
Die sind ja im Viertelfinale, das macht ja nichts.
Genau, aber von, ich bin, wie soll ich sagen, froh um jede, zumindest früher als großbekannte Mannschaft, die nicht mehr dabei ist. Und insofern hängt mein Herz da jetzt nicht an dieser Petition, aber für dich, lieber Sebastian, mache ich natürlich alles. Da schließe ich mich auch dieser Petition an.
Echt jetzt?
Aber jetzt warte. Ja. Jetzt warte. Wir müssen die Petition muss an jemand anders gerichtet werden. Denn offensichtlich hat die FIFA ja jetzt sowas wie einen Kummerkasten oder so ein Beschwerdetelefon eingerichtet.
Ja.
Und das finde ich auch gar nicht schlecht. Jedes große Unternehmen oder jedes gute Unternehmen hat sowas oder jede Institution braucht so eine Art Kummerkasten, wo man sich eben beschweren kann. Nur Adressat dieses Kummerkastens ist ja jetzt erstmal nicht der Infantino, sondern offensichtlich hat Donald Trump den Posten des, ja, weiß ich nicht, Chef-Kummerkastenbeauftragten übernommen. Mein Vorschlag wäre, die Beschwerde oder den Vorschlag, Deutschland möge doch im Viertelfinale spielen, an Donald Trump zu richten. Vermutlich kriegt er das mit den Farben, wenn jetzt da Belgien drin steht und Deutschland, die Farben der Flaggen eh nicht so genau hin. Ich vermute auch, der wird sich nur den ersten Buchstaben von Wörtern merken. Also wenn man da irgendwie Belgien und so rein und irgendwie Belgien sollen raus und klar, der will die USA rein, aber dann da irgendwie auch Deutschland rein vermittelt, also konkrete Vorschläge, Sebastian, machen, dann wird es was. Also
das ist gut. Das ist auch gar nicht so unrealistisch. Da fällt mir nämlich gerade noch was anderes ein, ganz kurz zum Thema der Fahnenverwechslung. ich nenne jetzt keinen Namen. Also der Freund unserer Tochter ist ja Däne und in Dänemark ist es ja üblich zu Geburtstagen auf den Geburtstagskuchen, auf die Geburtstagstorte, Dänemark-Flaggen zu stecken. Das ist halt einfach so ein Brauch, ja? Das machen die halt einfach. Ja. So, beim letzten Geburtstag von unserer Tochter wollte jetzt die Mutter von ihrem Freund sozusagen ihr was Gutes tun und deutsche Flaggen auf die Geburtstagstorte packen und hat prompt die belgische Flagge. Also das könnte funktionieren.
Also ich will ja nicht ausschließen, dass es Zeiten gab, in denen ich selbst nicht mal verwirrt war und kurz nachdenken musste, aber die sind auch schon eine Weile vorbei. Abgesehen davon interessieren mich jetzt persönlich Flaggen nicht so. Ja, aber da fällt mir ein, Sebastian, wo du das ansprichst, du hast mal erzählt, dass deine Tochter eben auch mit dem Singen ja schon lange angefangen hat, aber jetzt auch ein Konzert gegeben hat zusammen mit ihrem Freund. Ich weiß nicht, darf man das hier laut erzählen? Aber wie war's denn?
Ja, großartig war's. Es war ein Gartenkonzert, was sie mit meiner Mutter, ihrer Oma schon jetzt seit Monaten geplant hat. Es waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 40, 50 Leute da. Und es kam dann auch noch eine andere örtliche Band dazu und die haben sich dann immer abgewechselt, stückweise. Und war total großartig. Das ist natürlich jetzt hier im Podcast ein bisschen schlecht. Ich habe natürlich auch Videoaufnahmen, die werde ich dir bei Gelegenheit mal zeigen, Andreas.
Ja.
Mein absolutes Highlight war tatsächlich der abschließende Banger. Eric Clapton, Layla haben sie ganz zum Schluss gespielt.
Schön.
War absolut großartig. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Total schön, wenn es das mal auf Platte oder zum Streamen gibt, wird das natürlich der nächste Musiktipp werden.
Definitiv. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Ja, aber heute machen wir was anderes, oder, Andreas?
Heute machen wir was anderes, ja. Ich bin ja bei deinen Fragen immer so ein bisschen nervös. Was kommt denn da? Ist es eine Fangfrage oder wo will er mich da hineinziehen? Weiß ich etwas zu antworten? Und da wäre es eigentlich im Vorfeld schön, wenn ich, ja, wenn wir das Meeting aufmachen, deine Gedanken lesen könnte. Ja, wenn ich dir tief in die Augen schauen, ich könnte deine Gedanken lesen und deine Fragen vorab kennenlernen könnte. Du hast ja auch immer wunderbare Musiktipps, die will ich nicht vorab kennen, denn da lasse ich mich gern überraschen. Aber die Frage des Gedankenlesens bringt uns direkt zur heutigen Sendung. Da fragen wir uns nämlich, wie wir mit Neurotechnologien umgehen sollen, die genau das können oder zumindest vorgeben, das zu können, Gedanken zu lesen. Es geht heute auch ganz konkret um die Frage, ob wir besondere Rechte brauchen, um unseren Geist zu schützen vor der Gedankenleserei anderer oder dieser Technologie. Ja, Neurotechnologien, darum soll es heute gehen. Was ist denn das? Also, ich erinnere mich da an ein früheres Forschungsprojekt, in dem ich mitgearbeitet habe. Da ging es um Brain-Computer-Interfaces, BCIs oder zu Deutsch auch Gehirn-Computerschnittstellen. Und das war eigentlich total spannend und ist nach wie vor total spannend. Das sind ja technische Apparaturen, die es im Grunde Menschen ermöglichen, nur mit Gedanken in der Welt zu handeln oder Dinge zu steuern. Also einen Rollstuhl, den ich, weil ich gelähmt bin, nicht steuern kann, den kann ich mit Gedanken steuern. Oder eine Prothese, Arm. Und ich kann den vielleicht anders nicht steuern, weil ich gelähmt bin, weil die Nervenbahnen gekappt sind. Oder ich kann auch kommunizieren mit einem Computer. Ich kann Buchstaben auf einem Computer schreiben und so ganze Texte verfassen oder auch Bilder malen und dergleichen. Also ich kann nur mit Gedankenkraft unter Umgehung sozusagen meines Nervensystems und der Motorik in der Welt handeln. Das ist ein Beispiel von Neurotechnologien und ich glaube, da wird schon ersichtlich sozusagen, ich greife irgendwie das, was in meinem Kopf ist, ab mit diesen Geräten und agiere dann da drin. Und jetzt möchte ich mal heute mit dem Hot Take anfangen, Sebastian. Ende 2025 hat die UNESCO die erste globale Empfehlung zur Ethik der Neurotechnologien verabschiedet. Alle Mitgliedstaaten, auch Deutschland, haben einstimmig zugestimmt. In den USA sehen wir mehrere Bundesstaaten, die Datenschutzgesetze speziell für Hirndaten erlassen wollen. Jetzt, mein Hot-Take ist, ich glaube, diese Debatte um den Schutz von Neurodaten, also irgendwie unseren Gehirndaten, die ist, sagen wir mal, mindestens zur Hälfte Panikmache.
Okay.
Was sagst du dazu?
Da sage ich nein. Also, da stimme ich überhaupt nicht zu, würde ich sagen.
Okay, pass auf. Ja. Pass auf. Hör mir ganz kurz zu.
Yeah, okay.
Ja? Also wir reden oder wir haben das jetzt so auch am Anfang geframed mit dem Begriff Gedankenlesen. Ja? Also wir gucken irgendwie in den Kopf rein, wir können da reingucken, die Gedanken ablesen und dann haben wir irgendwie die großen Konzerne, die letztlich dann Dinge damit machen mit diesen Daten, die wir nicht wollen. In der Wirklichkeit aber sitzt da eben der gerade von mir genannte querschnittsgelähmte Mensch in seinem Rollstuhl und dem wird mit diesem Brain-Computer-Interface, der Gehirn-Computerschnittstelle oder eben anderen Neurotechnologien es ermöglicht, endlich wieder einen Computer bedienen zu können, mit dem er oder sie also wieder mobil ist oder kommunizieren kann. Das ist medizinischer Fortschritt. Und wir aber sagen, wenn wir über Neurotechnologien reden, bei uns klingelt irgendwie die Alarmglocken, das ist neue Überwachung 1984.
Hm.
Das finde ich problematisch.
Okay, also ich finde, dass genau dieser rhetorische Schwung, ja, den du dann nimmst, also nach dem Motto, ah, schaut doch mal, ein geheilter Patient, ne, durch solche Technologien letztlich, also jetzt entspannt euch doch mal alle, so schlimm ist es nicht. Das ist die gefährlichste Figur überhaupt, der gefährlichste Schwung, den man eigentlich nehmen kann in der ganzen Debatte, weil sie nämlich sozusagen dieses berührende Bild dieses geheilten, querschnittsgelähmten Patienten nutzt, um die eigentlichen Fragen, vor allen Dingen die eigentlich ethisch und gesellschaftlich relevanten Fragen, von vornherein zuzudecken.
Okay. Also, pass auf, dann lass uns mal ein bisschen tiefer bohren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn du jetzt das, was ich sag, problematisierst, siehst du irgendwie diese Art Daten, Neurodaten, Gehirndaten als etwas, ja, kann man sagen, kategorial Neues. Als ein Sonderfall, Daten, die irgendwie was Besonderes an sich haben. Und da würde ich sagen, nein, das ist nicht der Fall. Das sind sensible Daten, keine Frage, aber halt sensible Daten neben anderen sensiblen Daten. Ja, wir schützen in allen möglichen Bereichen sensible Daten, Gesundheitsdaten, genetische Daten, biometrische Daten, also alles, was uns identifizierbar macht. Und jetzt kommen halt Gehirndaten dazu. Ja, sensibel, ja, wichtig, aber nichts, wofür wir jetzt irgendwie sagen müssen, uiuiui, da brauchen wir aber was ganz Besonderes.
Ja, es ist spannend, dass du zum Beispiel auch genetische Daten gerade nennst, ne? Denn da würde ich sagen, trifft Ähnliches zu, auf eine bestimmte Art und Weise, was ich auch zu Hirndaten sagen würde, nämlich, dass der Unterschied zu anderen Daten in einer gewissen Unmittelbarkeit liegt. Ja, also diese Daten sagen etwas über meinen Körper aus. Ja, meine Suchhistorie sagt etwas über vielleicht mein Verhalten aus, ne, und ich kann vielleicht auch bestimmte Prognosen daraus ableiten. Aber neuronale Daten, die greifen sozusagen auf einer Ebene darunter, auf der Ebene unterhalb meiner Äußerungen zu. Auf sowas wie Aufmerksamkeit, Ermüdung, emotionale Reaktionen, ja. Vielleicht sogar manchmal oder in Zukunft auf Zustände, die ich selbst noch gar nicht bemerkt habe. Ne? Da haben wir ja auch mal ein Paper drüber geschrieben, wenn du dich erinnerst, ne? Wie sowas sein könnte. Und ich denke mir also, mein Gehirn, ja, ist irgendwie der letzte Ort, an dem ich unbeobachtet bin. Und irgendwie fällt diese Selbstverständlichkeit zunehmend. Ich muss dazu vielleicht auch noch vorne wegschicken. Ich habe diese ganzen Neurotechnologie-Debatten echt lange für relativ irrelevanten Sci-Fi-Kram gehalten. Ja.
Guter Punkt.
Aber das ändert sich jetzt ja zum ersten Mal tatsächlich, ja, so in den letzten Monaten und Jahren. Ja. Und da würde ich sagen, hätte ich schon diese Bedenken. Ja.
Ja, also man könnte jetzt ja spaßeshalber sagen, dein Gehirn ist der Ort, der noch unbeobachtet war. Ja, guck doch selber mal hin, was das ist. Aber das ist nur ein Spaß. Ja, nee, also zum Ernsten zurück. Ich glaube, du bist hier etwas unpräzise, würde ich sagen. Weil werden da sozusagen Daten zu diesen Gehirnvorgängen abgenommen bei einem BCI oder eben bei anderen Devices, bei anderen Geräten. Aber da wird ja nichts ausgelesen. Also da wird eben nicht gelesen, was du gerade denkst oder wohin du abschweifst, wenn du nicht mehr aufmerksam bist oder so. Das ist einfach ein neuronales Muster, ja, das die Geräte da entdecken oder das unsere Devices da entdecken. Und wir sind, und das ist schon auch, ich erinnere mich an frühere Diskussionen, wir sind meilenweit davon entfernt, aus Hirnsignalen zu rekonstruieren. Es gab dann mal so das ein oder andere Paper, die dann berichtet haben, sie konnten also Inhalte lesen, Bedeutung lesen, Sätze lesen. Und wenn man da mal genau hingeschaut hat, dann war das schon ein sehr, sehr künstliches Szenario, mit denen diese Ergebnisse da erhoben worden sind oder vermeintlich erhoben worden sind. Wir sind da, glaube ich, weit davon entfernt, eben wirklich Gedanken oder Inhalte zu lesen. Und wenn du jetzt da sagen, irgendwie besonderen Schutz rechtlich oder politisch oder irgendwie regulativ forderst, dann redest du da eben über eine Fähigkeit, die es nicht gibt und eine Sorge, die es nicht gibt und leitest jetzt davon ab, dass wir da irgendwie vorsichtig sein müssen. Ich glaube, das ist ein Problem.
Ja, okay, gebe ich dir die Hälfte, schenke ich dir, ja, davon. Also wobei ich dir natürlich, womit ich dir natürlich recht gebe, ist das Gedankenlesen in diesem engeren Sinne, wie wir das vielleicht auch umgangssprachlich verstehen, ja, Unsinn ist. Da hast du natürlich recht, ja. Man könnte sogar sagen, wer mit sowas irgendwie hausieren geht, schadet der Debatte vielleicht sogar, ja. Aber gleichzeitig tust du jetzt gerade so, als sei nur das relevant, was sozusagen heute in Anführungsstrichen auslesbar ist, ja. Und man muss ja sagen, dass die Signale, die Hirnsignale nicht besser werden, weil sozusagen die Elektroden, mit denen die abgenommen werden, besser werden, sondern weil die KI-Modelle, die sie eben interpretieren, die Signale, die da ausgelesen werden, besser werden. Und diese Modelle entwickeln sich ziemlich schnell, ja. Und ich denke halt, man muss meine Gedanken nicht als Sätze lesen können, also in diesem, ne, umgangssprachlichen Gedankenlesen-Sinne, um sozusagen aus, oder um zum Beispiel aus einem emotionalen Reaktionsmuster, Muster irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, die ich aber nie freiwillig preisgeben würde. Ja. Und wenn die erstmal erhoben sind, dann ist es halt schon zu spät, weil die Daten dann eben da sind, ne, eben erhoben sind, irgendwo gespeichert sind. Ja.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, du hast recht. Also KI, das haben wir jetzt, oder hast du jetzt eingebracht, haben wir eigentlich jetzt gar nicht so in den Vordergrund gerückt, aber natürlich wird die Fähigkeit immer besser. Aber ich glaube da, also selbst wenn das alles so ist, ja, nehmen wir an, aber glaube ich, entdecke ich halt bei dir ein Muster, irgendwie noch geht's nicht, aber bald, also jetzt müssen wir was tun. Ne? Also irgendwie so, unterstelle ich dir jetzt mal. Und ich glaube, da kommt halt irgendwie so die Haltung raus, die letztlich irgendwie alles regulierbar macht. Irgendwie alles hat potenziell oder macht potenziell Probleme, glaube ich. Es ist ein zu undifferenzierter Blick, würde ich sagen. Ich glaube, es ist schon auch sinnvoll zu sagen, wenn wir irgendwie regulieren, also irgendwie sozusagen ein Risiko entdecken und dann Menschen vor diesem Risiko schützen, dann sollten wir doch irgendwie auch mit einigermaßen großer Sicherheit nachweisen können, dass da ein Schaden entstehen kann und nicht nur sozusagen so sagen, okay, das wird möglicherweise immer besser oder auch von mir aus mit einigermaßen großer Zuversicht immer besser, aber da müssen wir jetzt schon was machen. Verstehst du? Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Punkt, warum ich so diesen Vorsichtsgedanken skeptisch sehe.
Verstehe ich, aber sozusagen mit Blick auf manche Technologien ist es vielleicht angebracht, weil die Folgen möglicherweise katastrophal sind, ne? Und wenn sozusagen diese katastrophalen Folgen oder mögliche Schäden erst dann sichtbar sind, wenn schon Millionen Menschen entsprechende Geräte tragen, ja, und sozusagen ihre Hirndaten auslesen lassen, dann würdest du halt anfangen, gegen einen Zustand zu regulieren, den eigentlich niemand mehr rückgängig machen kann. Ja. Datenschutz ist da ja das Musterbeispiel. Sozusagen einmal abgeflossen, die Daten immer abgeflossen. Ja.
Ja, klar, aber also vielleicht den Punkt du noch mal deutlich, du weißt ja, ich bin ein großer Freund der Freiheit, also ganz grundsätzlich und ich finde halt, dass es schon Sinn macht, sich eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, wenn man Freiheit einschränken will und jetzt der Freiheit der Forschung, der technologischen Entwicklung oder der Nutzung. Und Dinge verändern sich. Also Dinge werden, also wir gehen anders um. Datenschutz ist da einfach ein gutes Beispiel, auch wenn es natürlich große Probleme macht, wenn wir einfach ganz frei mit unseren Daten umgehen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es Sinn macht, dass wir so ein Regulativ in unserer Vorstellung haben, wer Freiheit einschränken will, der muss eben nachweisen, nicht, dass irgendwie jetzt ein Schaden schon entstanden ist, das ist natürlich ein großes Problem, aber der muss mehr liefern können, als zu sagen, oh, schau mal, es kann was passieren, also müssen wir irgendwie regulieren. So, das ist mein Punkt. Also wir sollten nicht sagen, wer forschen will, muss beweisen, dass nie was passieren kann. So würde ich es nicht sagen.
Ja, also bei der Forschung am gelähmten Patienten, den wir jetzt am Anfang hatten, stimme ich dir natürlich sofort zu. Ne? Da wäre die Beweislast sozusagen auf der Seite derjenigen, die einschränken wollen, ja, die Forschung. Aber wir reden ja vielleicht gleich auch noch können noch über einen Punkt reden, an dem dein Prinzip, was du jetzt gerade kurz vorgestellt hast, vielleicht kippt, ne? Nämlich, sobald es nicht mehr um solche kranken Personen geht, ja, sondern zum Beispiel gesunde Menschen unter etwa gesellschaftlichem Druck solche Geräte benutzen, die sie sich vielleicht noch nicht mal ausgesucht haben zu nutzen. Ja, es sind ja auch schon auch zwei verschiedene Fälle, oder Situationen.
Okay, pass auf, dann lass uns mal über einen konkreten Vorschlag reden, der sich da vielleicht anschließt. Das ist die Lösung, sogenannte Neurorechte einzuführen, um irgendwie Menschen einen gewissen Schutz zu geben. Ja, also wir etablieren einfach eine ganze Reihe neuer Rechte, zum Beispiel sowas wie Recht auf mentale Privatsphäre, auf persönliche Identität, auf kognitive Autonomie, freie Willensbildung und vielleicht gerechten Zugang zu, eben auch für nicht kranke, gesunde Menschen zu kognitiver Verbesserung, Enhancement, Schutz vor Bias und so weiter. Und ich glaube, also wieder ein Hot Take, das scheint mir doch ein bisschen überflüssig zu sein, jetzt das alles irgendwie auf diese Sorge draufzupacken.
Ja. Das musst du aber jetzt ein bisschen erklären, Andreas. Überflüssig scheint mir hart. Also.
Vielleicht. Ja, also was ich damit meine, ist einfach, ich glaube, vieles von dem, was wir hier schützen wollen, wird bereits geschützt. Also wir haben bereits Dinge in der Hand, mit denen wir all das, was ich gerade genannt habe, schützen können. Recht auf mentale Privatsphäre, ja, irgendwie Menschenwürde ist in unserer Verfassung, im Grundgesetz drin. Und so könnte man das einfach weiter bauen und, glaube ich, einfach andere Rechte jetzt sehen. Wenn wir jetzt irgendwie Neurorechte einführen und da wieder irgendwie ein neues Gesetz machen, passiert Folgendes: Wir kriegen irgendwie Doppelungen, wir kriegen Abgrenzungsprobleme, wir kriegen vielleicht Rechtsunsicherheit dadurch, weil wir einfach nicht wissen, wie verhält sich das eine zum anderen, was schlägt jetzt was und so weiter. Und dann haben wir am Schluss irgendwie schön klingende Rechte, die aber so vage sind, dass irgendwie niemand damit was machen kann. Also mir ist da lieber das, was wir haben, irgendwie vielleicht so um oder neu zu deuten oder zu ergänzen, dass wir eben damit auch was machen können im Angesicht der neuen Technologien, aber jetzt nicht irgendwie werbemäßig schön 5 neue Rechte einführen.
Okay, das sehe ich. Ja, das ist natürlich ein gutes Argument, was du da hast, und in Teilen würde ich das teilen, ja, klar. Zum Beispiel du hast von mentaler Privatsphäre gesprochen, da gebe ich dir recht, ja. Das muss man vielleicht nur ein Stück weit scharf stellen, aber braucht es nicht neu zu erfinden, ja, im Sinne eines neuen Rechtes, eines Neurorechtes. Aber ich glaube, du unterschätzt eine Sache, die tatsächlich neu ist, nämlich den Schutz der kognitiven Freiheit vor gezielter technischer Beeinflussung. Ja, weil unsere klassischen Rechte, auf die du jetzt auch gerade abgestellt hast, gehen ja davon aus, dass mein Inneres unzugänglich ist, ne? So, die Gedanken sind frei und so weiter, ne? Und die schützen mich eben davor, dass mich jemand von außen zwingt. Ja, aber sie haben ja eben keine Sprache dafür, dass ein Gerät gewissermaßen von innen schon meine Zustände verändert. Und ich habe irgendwie die Vermutung und die Intuition, dass da unser altes Vokabular sozusagen eine Lücke hat.
Ja, ich glaube, das ist schon auch wichtig. Also ich will nur, damit du es verstehst, ich will nicht die Bedeutung auch zum Beispiel von sowas wie kognitiver Freiheit oder Autonomie oder so in Abrede stellen. Aber ich würde sagen, auch dafür existiert bereits, zumindest auf der rechtlichen Seite, ein Instrumentarium. Der EU-AI-Act, der vor ein paar Jahren verabschiedet worden ist, der verbietet zum Beispiel Systeme, die eben unterschwellig über, was wir sehen, Einfluss auf das neuronale System, das Verhalten von Menschen manipulieren. Also ist kein Neurorecht, brauchen wir vielleicht auch nicht, sondern einfach ganz normales oder in Anführungsstrichen ganz normales, ganz normale Produktregulierung, also Regulierung, die auf die Geräte angeht, oder eben einfach Grundrecht, Anwendung der Grundrechte, und würde wieder zeigen, wenn es stimmt, dass man doch ohne den ganzen Neurorechte-Überbau auskommt.
Ja, ist okay. Lass das mal so stehen. Aber schau dir doch auf der anderen Seite an, wie es international aussieht. Ne? Also Chile hat ja schon 2021, glaube ich, als erstes Land Neurorechte in eine ziemlich umfassende Verfassungsänderung oder im Rahmen einer ziemlich umfassenden Verfassungsänderung geschrieben. Und das ist jetzt der Punkt, den ich machen will. Das oberste Gericht in Chile hat die dann in einem konkreten Fall gegen ein Neurotech-Unternehmen tatsächlich angewandt. Es war also diese Rechte waren justiziabel, ne? Und ohne diese explizite Verankerung wäre dieser Fall aber vermutlich oder vielleicht, wissen wir jetzt nicht, ne, aber ganz anders ausgegangen. Das heißt doch irgendwie, dass das Ganze nicht einfach nur irgendeine Form von Symbolik und Symbolpolitik, ne, oder Symbolrecht oder wie auch immer ist, oder?
Ja, das ist ja ein total spannender Fall eigentlich. Und du hast recht, da wird es sozusagen anwendbar. Aber du hast selber schon angedeutet, wir wissen es nicht, wie es möglicherweise anders irgendwie umsetzbar oder eben fast zum selben Ergebnis geführt hätte. Aber also ja, ich sehe den Punkt schon, dass man irgendwie vielleicht was Handgreifbares braucht, mit dem man dann argumentieren. Ich glaube, mein Punkt ist ein viel größer. Hatte ich ja vorher schon angedeutet, diese ganze Neurorechte-Idee, die behandelt doch das Gehirn irgendwie als so was Besonderes. Ja? Brain Exceptionalism könnte man sagen, oder hat man, glaube ich, sogar auch gesagt. Und daraus folgt mit dieser Einstellung, das Gehirn ist irgendwie ein Sonderraum, den wir irgendwie jetzt nochmal neu angehen müssen, folgt eben möglicherweise auch schlechtes Recht. Nochmal, ein Abgrenzungsproblem haben wir ja vielleicht. Was ist denn, wenn ich irgendwie ein Implantat im Gehirn habe, das irgendwie sendet? Es gibt ja für die Behandlung von Epilepsie eben auch Gehirnimplantate. Oder was ist mit meinem Fitnessarmband? Das ist ja irgendwie auch, das kann oder vielleicht können möglicherweise zukünftige Armbänder eben auch alle möglichen doch personalisierbaren Daten irgendwie abgreifen und dann irgendwie was damit machen. Also die Abgrenzung ist, glaube ich, ein großes Problem. Und da jetzt irgendwie Gehirndaten als irgendwie etwas Besonderes anzusehen, ist, glaube ich, irgendwie schwierig. Dann doch lieber eine Interpretation bestehenden Rechts und die Anwendung auf eben all das, was uns technologisch der Fortschritt so bringt.
Ja, du spielst ja ein Stück weit darauf an, dass sozusagen die Rechtsdefinitionen vielleicht noch unsauber sind im Moment, ne? Die relevant sind für mögliche Neurorechte. Und das würde ich auch erstmal gar nicht bestreiten, ne? Das ist halt letztlich auch das Handwerk der Gesetzgebung, ja, solche Definitionen eben zu schaffen. Ja? Aber lass mich sozusagen vielleicht dein Argument mal ein Stück weit umdrehen. Ja? Es scheint ja viele Staaten zu geben, die überhaupt ein Bedürfnis haben, so hier eine eigene Kategorie im Sinne von Neurorechten oder Ähnlichem irgendwie zu etablieren. Ne? Man kann da Colorado in den Vereinigten Staaten, Kalifornien, Montana, Connecticut zum Beispiel nennen. Und das ist ja irgendwie doch kein Zufall und jetzt nicht irgendwie Auswuchs einer Massenhysterie, oder? Sondern ich würde sagen, das ist vielleicht eine gemeinsame oder eine geteilte Intuition, dass vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen, von denen wir sprechen, etwas Besonderes eben auf dem Spiel steht. Ja? Und manchmal, also ich weiß, das ist als Philosoph alles ganz schwierig, ja, aber ist doch, wenn wir über so ganz praktische und pragmatische Geschichten nachdenken, vielleicht sowas wie so eine geteilte Intuition dann doch irgendwie mehr wert als, ich sag mal, begriffliche Eleganz, ja, auf die du jetzt abzielst, oder?
Dem will ich nicht grundsätzlich widersprechen, aber wir haben halt jetzt auch nicht getrennt, auch jetzt irgendwie die moralische, die rechtliche, politische Ebene. Ja. Ich würde sagen, Beispiele, die du nennst, könnten natürlich auch darauf hindeuten, dass es einfach politisches Tagesgeschäft ist. Ja, es ist natürlich leicht zu sagen, die wollen dann euer Gehirn, wir müssen schützen und so.
Ja, das stimmt.
Wer will dagegen stimmen? Also das gibt's schon auch. Also Einstimmigkeit oder auch die Weisheit der Menge ist nicht immer ein Zeichen für Weisheit oder so, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, Punkt für dich.
Und es passiert ja vielleicht auch erstmal nichts aus den Gesetzen.
Punkt für dich, gebe ich zu. Ne? Also sozusagen symbolische Gesetze, die vielleicht irgendwie gut aussehen, die alle mögen, aber tatsächlich eigentlich nichts durchsetzen, sind natürlich ein Problem. Ja, hast du natürlich recht. Aber die Konsequenz daraus kann doch nicht sein, jetzt in deinem Sinne einfach halt nichts zu tun. Sondern die Konsequenz müsste doch sein, dann eben es richtig oder es ernsthaft zu machen, oder?
Ernsthaft wahrscheinlich und die Frage ordentlich zu beantworten, wann? Also ja, das ist ja, das hatten wir ja vorher sozusagen. Irgendwie soll man jetzt schon und hätte ich jetzt mal sozusagen gesagt, du bist da der Typ, wie soll ich sagen, eben Vorsorger, gern früh Leitplanken irgendwie aufstellen, bevor was passiert. Und ich tendiere da, also vielleicht ist es eine Tendenz ja, von dir. Es ist jetzt, ich bring das jetzt mal.
Kannst
so
du in
auf
meinen
Punkt,
Kopf gucken, Andreas?
Ja, warte, mein Handy sagt mir gerade, dass du Zustimmung neigst.
Ja.
Ja, also zugespitzt, ja. Und ich würde sagen, regulier halt später, lass laufen, aber dann wirklich präzise, um auch die Schäden wirklich zu verhindern oder zu verunmöglichen, die im Begriff sind, sich zu realisieren. Hm. Weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sonst zementiert man nur die Macht derjenigen, die eh schon Macht haben, die Macht der Großen.
Okay, also das musst du vielleicht noch ein bisschen ausführen. Das finde ich nämlich tatsächlich jetzt spannend.
Ja, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert früher. Es ist halt so, wenn ich früh eingreife und sage, oh, jetzt mache ich da starke Regeln, dann ist das Problem, dass die großen Konzerne, die eine große Finanzmacht und sagen, politische Lobby haben, denen macht es nichts aus, die Regulierungsvorgaben zu erfüllen, also bürokratischen Aufwand zu betreiben, eben die in diesen frühen Leitplanken gegeben sind. Aber die kleinen Unternehmen, ein Startup, das sagt, hey, ich vielleicht kann ich mit einem super coolen AI-Modell irgendwie auch vielleicht in der Medizin oder irgendwas machen. Das hat natürlich irgendwie auch solche Datenschutzaspekte, aber ich kann damit was machen. Dieses kleine Startup, das tut sich sehr viel schwerer mit Dingen, mit Regulierung umzugehen. Und ich glaube, wenn man halt eben zu früh reguliert oder zu hohe Maßnahmen setzt, dann tendiert man dazu, eben die Macht derjenigen, die eh schon Macht haben, einzumauern und den anderen eben nicht die Möglichkeit geben, da wirklich auch in Wettbewerb zu treten. Mm. Du weißt, ich bin ein Freund auch von solchen Dingen.
Ich, auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie durchaus realistisches Szenario, ne? Oder ein nicht zu unterschätzen des Risikos. Aber ich meine, schau dir doch an, was die UNESCO-Empfehlung, von der wir ja gerade schon kurz gesprochen haben, tatsächlich macht. Sie ist ja ausdrücklich in diesem Sinne zweigleisig. Also sie fordert forschungs- und innovationsfreundliche Bedingungen, gerade für so Bereiche wie die Medizin, ne, in denen eben bestimmte wichtige Technologien und ihre Entwicklung nicht abgewürgt werden sollen. Und gleichzeitig zieht sie eben Leitplanken für problematische Anwendungen. Also sie unterscheidet genau da, wo du unterstellst, dass eben nicht unterschieden werde oder wo du voraussetzt in dem, was du gerade gesagt hast, dass eben nicht unterschieden würde.
Okay, dann sind wir uns doch näher, als es vielleicht zunächst klang. Dann habe ich aber nochmal eine Überlegung oder einen Einwand gegen diese UNESCO-Regulierung, sage ich mal. Sie ist einfach nicht bindend. Also sie ist Soft Law, ein Stück Papier, das irgendwie dasteht, gut klingt, aber halt ein gutes Gewissen macht, aber halt nichts bringt.
Ich glaube, da unterschätzt du, wie Recht tatsächlich entsteht. Ne? Dieselbe UNESCO hat ja 2021 eine Empfehlung zur Ethik der künstlichen Intelligenz verabschiedet. Letztlich auch nur, oder was heißt letztlich, also auch nur Soft Law. Und die wiederum hat aber das europäische KI-Gesetz nachweislich mitgeprägt. Also Soft Law ist häufig eine Blaupause für Hard Law. Ne? Es setzt sozusagen einen Referenzpunkt, auf den sich später Gerichte, Gesetzgeber, sogar Unternehmen berufen. Da könnte man auch in der Nachhaltigkeitsgeschichte ganz viel Soft Law nennen, was sich dann auf diese Art und Weise später in Hard Law, wenn man das so unterscheiden will, wieder gezeigt hat. Also ich würde halt sagen, das ist sowas wie der erste Stein. Wir haben natürlich noch lange nicht das ganze Haus aufgebaut.
Ja, schönes Bild, okay. Sehe ich. Uns, also mit Blick auf die Geschichte total spannend. Aber eigentlich verlagert es ja dann die Arbeit, die wir so machen müssen, weil dann entscheidet sich es eben nicht auf dieser großen internationalen, sondern auf der nationalen Ebene. Und da kann es dann auch wieder Unklarheiten, Zuständigkeitsprobleme geben oder es kann schlichtweg einfach versanden da.
Ja, Absolut. Deswegen ist vielleicht auch die spannende Geschichte für uns nicht diese Empfehlung selbst, ja, sondern zum Beispiel, dass es für Deutschland schon eine Untersuchung gibt, wo wir denn eigentlich bei der Umsetzung stehen und welche Lücken tatsächlich zu schließen wären, ja. Das heißt, die Frage ist schon gar nicht mehr ob, sondern wie ernsthaft, ne, wir das Ganze sehen und angehen wollen. Und da bin ich sozusagen ganz bei dir, droht natürlich der Symbolpolitik-Reflex, ne? Also gut klingen, wenig durchsetzen.
Ja, yeah. Ja, also ich meine, da sind wir uns einig, so scheint's. Und das ist doch schon mal ganz gut. Wir sind beide dagegen, dass wir einfach Symbolpolitik machen, aus der nichts folgt. Aber wer könnte auch da eigentlich dagegen sein, gell? Du schlussfolgerst daraus, also ist es richtig und beziehungsweise also richtig und scharf regulieren. Ich würde sagen, ja, dann lass uns lieber weniger, aber das wirklich durchsetzbar und on point.
Ja. Ja, da haben wir, würde ich sagen, einen ehrlichen Dissens, oder, Andreas? Aber es gibt einen Fall, bei dem dein lieber spät und wenig, ja, aus meiner Sicht, also wirklich scheitert. Und den würde ich gern jetzt nochmal mit dir besprechen. Ja.
Bitteschön.
Bis jetzt haben wir ja vor allen Dingen über kranke Menschen geredet, ne? Die von solchen Technologien und ihrem Einsatz profitieren könnten. Lass uns doch mal über Gesunde sprechen, über die Verbesserung, über das Enhancement gesunder Personen und über Consumer-Geräte, die dein Gehirn optimieren sollen zum Beispiel. Und ich würde, mein zentrales Argument wäre hier, dass dein Lieblingsprinzip mit Blick auf diese Situation hier zusammenbricht, ne? Nämlich die Einwilligung.
Die informierte Einwilligung,
Entschuldigung.
Das stimmt. Das ist sicherlich, ja, gut beschrieben, eins meiner Lieblingsprinzipien. interessanter Punkt, ja, du hattest vorher eben das Enhancement, die Verbesserung angesprochen. Lass mich nur nochmal, dass wir auf der gleichen Seite sind, nochmal sagen, was dieses Prinzip ist und warum ich das für so wichtig halte. Wenn ein erwachsener Mensch, informierter Mensch, unter bestimmten Bedingungen eben der Informiertheit und auch der Verarbeitungsfähigkeit von Informationen und so weiter, sich entscheidet, ein Gerät zu benutzen, das seine Konzentration verbessert, etwa dir im Podcast zu folgen oder solchen Dingen, ja, wer bin ich, dass ich ihm das Recht wegnehme, das zu tun? Also das ist die vorher schon angesprochene kognitive Freiheit. Das ist sein Kopf oder ihr Kopf, der Kopf der Person. Und wenn wir doch Menschen zutrauen, und ich finde, dagegen kann man eigentlich nicht sein, eben über ihren Körper zu entscheiden, Herrin, Dame, Herr, wie auch immer, über den Körper zu sein, also Sport, Ernährung, Medikamente, was auch immer, warum dann nicht auch über das, in Anführungsstrichen, gesunde Gehirn, das verbessert werden will?
Ja, weil, ganz einfach, weil die Bedingungen der Freiwilligkeit fehlen, ja. Nimm zum Beispiel mal ein Beispiel aus der Arbeitswelt, ja. Du hast einen Speditionsfahrer, der soll jetzt ein Stirnband tragen, das seine Aufmerksamkeit misst. So, der Arbeitgeber sagt, es ist für die Sicherheit, ne? Klingt jetzt doch erstmal vernünftig. So, jetzt sagt der Fahrer aber nein. Und was, dann ist ja die Frage, also er will das nicht, er will dieses Stirnband nicht, ja. Also jetzt ist ja die Frage, was passiert? Vielleicht nichts, ja. Vielleicht aber auch kriegt der Kollege, der der ganzen Aktion zustimmt, die besseren Schichten. Ja, vielleicht steht der, der ablehnt, beim nächsten Personalabbau oben auf der Liste. Formal hat er sozusagen eingewilligt oder eben nicht eingewilligt. Real hatte er aber gar keine Wahl, ja. Und dann ist halt deine kognitive Freiheit genau da, wo sie eigentlich zählt und zählen sollte, halt letztlich ein leeres Wort.
Ja, ja, okay. Ist ein gutes Beispiel, ein starkes Beispiel, macht einen wichtigen Punkt. Und dem will ich jetzt erstmal auch gar nicht widersprechen. Vielleicht nur eine Nuance als Reaktion vorschlagen. Also ich glaube, die Lösung ist halt dann nicht im Angesicht solcher Beispiele, die Technik zu verteufeln, sondern das, was dahinter steckt, was überhaupt erst dazu führt, dass es zu dieser Nichtfreiwilligkeit kommt. Und das ist ja nicht ein technisches, sondern ein soziales Problem. Die Machtasymmetrie, könnte man sagen, die da herrscht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dem Fall. Ja? Also sollten wir nicht die regulieren? Und das können wir lustigerweise schon. Wir haben sowas wie ein Arbeitsrecht. Ja? Vielleicht ist es nicht perfekt und alles, aber damit können wir eben bestimmte Dinge regulieren. Es ist eben nicht das Stirnband, das hier irgendwie das Problem macht oder die Einwilligung erzwingt, sondern eben der Chef, der dann auch bestimmte weiche Handlungen vollzieht beim nächsten Personalabbau oder bei der nächsten Schichtzuteilung.
Ja, also ich glaube, da sind wir tatsächlich beim Kern unseres Dissenses, was diesen Punkt angeht, ne? Weil ich denke mal, du glaubst, dass man eben Technik, also hier das Stirnband und den Kontext, ne, der Spedition mit allem, was da mit zusammenhängt, sauber trennen kann. Also hier sozusagen das neutrale Werkzeug, das Stirnband, dort der Missbrauch, beispielsweise durch den Chef der Spedition. Und ich befürchte aber, dass bei manchen Technologien der Missbrauch keine Fehlnutzung ist, sondern die naheliegendste Nutzung. Ja. Also ein Gerät, das kontinuierlich neuronale Aufmerksamkeit misst, wie dieses Stirnband, von dem wir gerade sprechen, das ist eben vor allen Dingen ein Überwachungsinstrument. Was denn sonst? Ja? Und was ja, also eine ganz interessante Untersuchung dazu trägt vielleicht zur Ernüchterung noch weiter bei. Ne? Es wurde mal eine Reihe von Anbietern solcher Consumer-Neurogeräte sozusagen getestet, ja, und alle hatten praktisch den vollen Zugriff auf die Nutzerdaten, ohne irgendwelche Grenzen, ja, und fast alle konnten diese Nutzerdaten an Dritte weitergeben. Das ist also ein Zusatzproblem nochmal, was nicht der Ausnahmefall, sondern mehr oder weniger zum Geschäftsmodell gehört, ja.
Ja, vielleicht hast du recht, sind wir da am Kern der Debatte oder unseres Dissenses, der jetzt auch über die Frage solcher Technik hinausgeht, denn was ich da natürlich rieche.
Ich kann mir schon denken,
dir,
was jetzt kommt.
ist ein großer Paternalismus. Und damit habe ich grundsätzlich schon ein Problem. Also können wir auch nochmal eigens diskutieren. Ich würde es auch differenzierter sehen, aber ich sehe schon das Problem, dass man eben den Menschen im Zweifel eben, oder du den Leuten im Zweifel eben nicht zutraust, dass sie gut und richtig und informiert und dahinterstehend für sich entscheiden können. Und wenn du jetzt sagst, okay, das sind die Probleme, die da entstehen können und so weiter, dann willst du halt vorab die Menschen davor schützen, eben schlechte Entscheidungen vielleicht zu treffen. Also das ist ein Problem, glaube ich, was ich da drin sehe. Und dieser Paternalismus und den sehe ich schon kritisch, weil eben, wer definiert denn auch, was gut und richtig für die jeweiligen Menschen ist? Klar kann man das schon definieren, was gut und richtig ist, aber ich glaube, diese persönliche Perspektive, die darf man, wenn es in die praktische Umsetzung solcher Fragen geht oder Regulierung geht, eben nicht außen vorlassen, das ist ja auch eine Anmaßung zu sagen, also wir wissen eigentlich besser, was du eigentlich denken solltest, deswegen sollten wir es regulieren, das hat noch nicht gut.
Aber ich will die Menschen überhaupt nicht bevormunden. Also worum es mir geht, ist die Bedingungen zu schützen, unter denen Menschen überhaupt frei entscheiden können. Das ist schon ein Unterschied, finde ich, ne? Weil echte Einwilligung, echte informierte Einwilligung setzt ja voraus, dass man versteht, worin man einwilligt. Und vor allen Dingen, dass man auch Nein sagen kann, ohne mit irgendwelchen Sanktionen rechnen zu müssen. Und wenn diese beiden Bedingungen fehlen, dann ist die Rede von Freiwilligkeit halt letztlich fiktives Geschwafel. Ne? Also ich denke nicht, dass ich jemanden bevormunden möchte, wenn ich sozusagen diese Fiktion nicht als Freiheit durchgehen lassen will.
Ja, das finde ich spannend. Vielleicht sind wir dann auch hier doch wieder gar nicht so weit weg. Weil dem würde ich durchaus zustimmen. Eine Einwilligung ohne echtes Verständnis und ohne eine reale Nein-Option ist keine Einwilligung. Mhm. Ja, ich hatte ja vorher gesagt, also wir müssen schon Einwilligung, das Prinzip der Einwilligung so ein bisschen eben schärfen, sagen, es hat bestimmte Voraussetzungen, wann Einwilligung gegeben ist. So wie du sagst, finde ich das überzeugend, kann ich nachvollziehen. Aber vielleicht ist es hier wieder so, dass ich einen anderen Schluss jetzt daraus ziehen würde als du. Du sagst, okay, dann müssen wir irgendwie die Geräte, die Technik regulieren, einhegen. Ja. Ich glaube, so tendenziell geht es mir darum, die Menschen zu befähigen. Mhm. Also nicht was zu auszuschließen, sondern eher Menschen in Stand zu setzen, echte Einwilligung oder wirkliche Einwilligung zu machen. Ja. Aufklärung sicherstellen, über Transparenzpflichten eben sowas wie echtes Verständnis herstellen, wirklich Widerspruchsrechte als Nein sicherstellen und dergleichen.
Ist okay, ich sage aber trotzdem, Aufklärung allein hat noch nie irgendwelche Formen von Machtasymmetrie ausgeglichen. Also der informierteste Speditionsfahrer der Welt sagt ja trotzdem Ja zu einer Maßnahme, die er eigentlich nicht will, wenn sein Job dran hängt. Ne? Also Verständnis ist notwendig, zugegeben, aber halt nicht hinreichend, ne, wenn wir auf diesen Machtaspekt gucken. Ja.
Okay, also interessant. Wir haben jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Dissense aufgetan, die uns ja lustigerweise auch schon länger begleiten jetzt, aber auch eine ganze Menge ähnliche Richtungen. Also uns liegt das Gleiche am Herzen. Das haben wir jetzt gesehen. Das finde ich spannend, über die Sache hinaus.
Ja, ich glaube, tatsächlich einig sind wir uns zum Beispiel bei der Medizin, ne? Oder wenn es um medizinische Geschichten geht, ne? Menschen mit Querschnittslähmungen, mit ALS, nach einem Schlaganfall, sozusagen Selbstbestimmung oder wenigstens ein Stück Selbstbestimmung zurückzugeben, das ist natürlich toll, ja, und das dürfen wir auch nicht aus Angst kaputt regulieren, ja. Und einig sind wir uns, glaube ich, auch darüber, dass folgenlose Symbolpolitik das Schlechteste ist, was man machen kann, oder?
Also das ist ein großer Punkt der Einigung und auch die Richtung, in die wir gehen. Ich glaube, uneinig sind wir uns so bei manchen Schlussfolgerungen oder bei manchen Perspektiven. Du siehst halt irgendwie jetzt zum Beispiel Machtstrukturen und willst die vorab eben über solche Schauplätze wie die Technik, die dann eingesetzt wird, regulieren. Und ich sehe halt vielleicht zuerst die Menschen und will ihnen die Freiheit zu lassen, aber eben zum Beispiel auch sowas wie Freiheit zum Risiko, weil dadurch möglicherweise Innovation oder Fortschritt immer ermöglicht wird, bis eben auch ein Schaden sich zeigt oder nachgewiesen werden kann.
Beide Haltungen, denke ich, aber haben ihren Preis. Ne? Also das habe ich heute für mich auch mitgenommen. Ne? Also ich finde, deine Haltung riskiert, dass wir einfach zu spät kommen, ja? Und einen Zustand, der dann schon erreicht ist, nicht mehr rückgängig machen können. Meine riskiert vielleicht, dass wir aus Vorsicht Freiheit und Fortschritt beschneiden, den wir vielleicht eigentlich gebraucht hätten.
Und was wir beide auch nicht wollen, ich glaube, da sind wir uns einig, indem das meinte ich vorher mit, was uns so antreibt, ist, dass wir halt irgendwie den Mittelweg nicht wollen. Also irgendwie zu sagen, wir machen gar nichts, wir beschäftigen uns auch nicht damit und irgendwie wir sagen, es gibt so und so, bis es dann so weit ist, dass der Schaden eben nicht nur absehbar oder nachweisbar, sondern auch tatsächlich real ist und sich dann eben so ethisches Nachdenken eigentlich erledigt hat. Und ich glaube, das wollen wir verhindern, beide. Und da sind wir, auch das haben wir öfters schon festgestellt, gar nicht im Dissens.
Ja, ich glaube, also entsprechend kann ich dem auch wieder nur zustimmen, ne? Und vielleicht ist das ja auch der wichtigste Satz, den wir heute für uns zwei da mit rausnehmen können, ne? Also diese ganze Debatte um Neurotechnologien, Neuroethik, Neuropolitik gehört eigentlich raus aus den Fachzirkeln und rein in die Öffentlichkeit, ne? Vor allen Dingen, bevor entsprechende Fakten geschaffen werden. Aber Andreas, vielleicht lassen wir es an der Stelle und holen uns nochmal einen Experten dazu. Hör mal, was der noch so beizutragen hat.
Ja, wir freuen uns sehr, unseren heutigen Gast Philipp Kellmeier bei uns zu begrüßen. Philipp ist Junior Professor für Responsible AI and Digital Health an der Uni in Mannheim. Dort am Data and Web Science, an der Data and Web Science Group, an der School of Business Informatics and Mathematics. Er studierte Medizin in Heidelberg und Zürich und zudem auch noch experimentelle Psychologie in Cambridge und ist heute approbierter Facharzt für Neurologie. Er ist aber vor allem uns oder mir und auch in der Community bekannt und weithin geschätzt, das kann ich sagen, für seine Arbeiten, ja, die so an der Schnittstelle liegen zwischen Medizin, Technik und Ethik, wie man auch an seinen vielfältigen weiteren Tätigkeiten sieht. Er ist an der Uniklinik in Freiburg, wo er lang tätig war, immer noch auch in leitender Funktion tätig im Human Technology Interaction Lab. Er ist auch in Freiburg Mitglied des Zentrums BrainLinks BrainTools und er ist Teil des Boards of Directors der International Neuroethics Society, eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich um alle Dinge rund um Neuroethik kümmert. Sein besonderes Interesse gilt auch der partizipativen Forschung, also der Forschung, die Menschen nicht nur, sagen wir mal, als Datenquelle, sondern als aktive Teilhabende der Forschung ansieht. Philipp ist ein großer Fußballfan, wie ich gerade feststellen durfte im Vorgespräch. Und er ist dem Vernehmen nach ein Hörer der Dissenspflege seit der ersten Folge. Und das ehrt uns beide wirklich sehr. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es uns eine große Freude, dich, lieber Philipp, heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in der Dissenspflege.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Freude ist natürlich ganz auf meiner Seite. Bin schon sehr gespannt auf unseren Unterhalt.
Ja, ich auch. Jetzt warte mal die Fragen ab. Aber also zuerst mal, ich hatte es gerade erwähnt, Philipp, ein großes Interesse ist ja die partizipative Forschung, eines deiner großen Interessen. Da hätte mich interessiert, was genau motiviert dich denn dazu? Oder was genau interessiert dich denn gerade an partizipativer Forschung? Und vielleicht auch, was ist denn das überhaupt?
Ja, vielen Dank. Das hat natürlich einen stark biografischen Bezug, weil ich einfach lange Zeit, ja schon seit 2007 eigentlich, dann in der Ausbildung in der Uniklinik Freiburg sehr viel Kontakt natürlich hatte mit Patientinnen und Patienten, dann später nochmal wissenschaftlich an diesem Thema Neurotechnologie stark gearbeitet habe, wo es also darum ging, jetzt Gehirn-Computer-Schnittstellen, also Systeme, die Gehirnaktivität nutzen können, um Hilfsgeräte zu steuern, zum Beispiel für Menschen, die stark gelähmt sind, auch in dieser Forschung dann aktiv zu sein. Und dort hat es mich dann immer wieder sehr stark berührt zu sehen, wie viel dann oft erstmal nur von der Seite der Technik ausgedacht wird und wie wenig eigentlich die Situation, die gelebte Erfahrung, die Bedarfe und Bedürfnisse der Betroffenen eigentlich mit berücksichtigt wird in der Technikentwicklung. Und habe mich dann eigentlich über Umwege und Fortbildung und Vertiefung dann auch in diese sozialwissenschaftlichen Themen eingearbeitet, wo ja so die Themen Partizipation und Teilhabe schon lange großes Thema sind, zum Beispiel auch in Communities, jetzt Menschen mit Behinderung, andere Communities, dort ist das ja ein starkes Thema. Und ich finde, das ist halt auch in der Technikethik in der Beschäftigung mit Technologie in der Medizin einfach noch zu wenig berücksichtigt ist und habe dann entschieden, das auch zu einem wesentlichen Schwerpunkt meiner Forschung zu machen und unserer Forschung.
Ja, total spannend. Also wirklich auch Forschung für den Menschen und nicht nur mit oder aus dem Menschen herauszumachen, finde ich total spannend. Du hast schon erwähnt, Philipp, Gehirn-Computerschnittstellen, du hast es auch kurz erwähnt, was das denn ist. Vielleicht, weil das unser heutiges Thema in der Dissenspflege auch ist, magst du denn mal so ein bisschen ganz kurz skizzieren, wo denn eigentlich, was Neurotechnologien angeht, der Stand der Forschung heute steht? Von Brain-Computer-Interfaces angefangen bis hin vielleicht zu noch ganz anderen Sachen. Ich habe da selber vor einigen Jahren auch dran gearbeitet, aber das ist eben schon einige Jahre her. Drum fände ich so ein kleines Update einfach ganz spannend.
Ja, vielen Dank, Andreas. Also das wesentliche Update der letzten Jahre ist sicher, dass wir jetzt einfach sehen, wie spannend und wertvoll, die datenverarbeitenden Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, also maschinelles Lernen, tiefe neuronale Netze, Methoden, die ja in allen Bereichen, wo jetzt viel mit Daten gearbeitet wird, sehr wichtig geworden sind, eben auch in diesem Bereich der Neurotechnologie ganz entscheidende Rolle jetzt spielen mittlerweile. Als ich in dem Bereich angefangen habe, so um 2015, 16, 17, war ich in einem Labor in Freiburg beim Tonio Ball, der damals einer der ersten war, die eigentlich diese Ansätze des tiefen Lernens, tiefe neuronale Netze auf Hirnsignale angewendet hat. Und das war damals gar nicht klar unbedingt, dass das nochmal eine Verbesserung bringt in der Interpretation von Hirnsignalen, hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, dass es doch deutliche Vorteile bringt. Die Nachteile können wir ja auch gleich nochmal besprechen, was so ne, Interpretierbarkeit, Erklärbarkeit, Verstehbarkeit von den Methoden angeht. Aber jetzt so rein in der Verarbeitung der Signale ist es schon ein wesentlicher Durchbruch gewesen, diese Arbeiten. So dass man mittlerweile sagen kann, dass das fast Standard geworden ist, ne, mit diesen modernen AI-Methoden jetzt auch Hirnsignale zu verarbeiten und zu interpretieren. Das ist das eine, die Verbesserung auf der Seite der Verarbeitung der Algorithmen. Aber man hat natürlich auch in anderen Bereichen jetzt spannende Entwicklungen. Zum einen natürlich dieses ganze Thema, dass Hirnsignale von der Qualität her natürlich wesentlich besser aufgelöst sind, wenn man sie sehr nah am Gehirn misst. Also gerade die bioelektrische Hirnaktivität, die man von außen messen kann mit dem EEG, der Elektroenzephalographie, dieses schon lange etablierte Verfahren, was man zum Beispiel in der Epilepsie-Diagnostik benutzt, aber auch ganz anderen neurologischen Erkrankungen. Das gibt es ja schon lange. Aber da hatte man halt immer das Problem, dass im Prinzip die Qualität der Signale eher sehr rauschanfällig ist. Also wenn man den Kopf bewegt oder die Muskeln, wenn man kaut beispielsweise, dann führt es schon zu einem starken Rauschen dieser Signale. Und wenn man jetzt aber eben diese bioelektrische Aktivität direkt von der Hirnoberfläche misst, zum Beispiel mit Elektroden, die man implantiert, wie man es auch in der Epilepsie-Diagnostik zum Teil braucht, hat man einfach gesehen, dass es riesige Vorteile bringt, was die Signalqualität angeht. Das, also auch auf der Seite des Messens der Signale, deutliche Fortschritte. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass, was man dann machen will, zum Beispiel Roboter steuern oder Sprachassistenten steuern, also auch auf der Seite der Systeme, die dann gesteuert werden sollen, die auch deutliche Fortschritte gekommen sind. Also man kann in die Roboter selber ja wiederum ganz viel KI reinstecken, dass man denen zum Beispiel nur noch bestimmte Aufgaben gibt, die sie dann mehr oder weniger selbstständig lösen können. Das heißt, das kann man alles so zusammenfassen unter diesem schönen Begriff der technologischen Konvergenz oder Superkonvergenz, wie das so schön heißt. Das heißt, dass Technologien unterschiedlichen Reifegrads, die vorher vielleicht nicht besonders viel miteinander zu tun hatten, auf einmal in neuen Anwendungen zusammenkommen und dadurch ganz ganz interessante neue Anwendungen ermöglichen. Die Fortschritte sind vielfältig, kann man im Detail auch nochmal drüber sprechen. Aber die Hauptpunkte sind eben dieser Einzug von maschinellen Lernen, KI-Methoden in der Signalanalyse und eben eine deutliche Verbesserung der Signalqualität in dem Bereich der implantierbaren Elektroden.
Ja, super, vielen Dank. Jetzt vielleicht eine etwas schwierige Frage. Wenn du, sagen wir mal, die zentralen ethischen Konfliktlinien, die sich mit Blick auf solche Technologien ergeben, jetzt mal auf 3, 4 reduzieren müsstest, welche wären das für dich?
Ja, gut, so wie in vielen Bereichen, wenn Technologie jetzt nah am Menschen eingesetzt wird und es vor allem auch um Datenverarbeitung geht, gibt es natürlich jetzt sehr naheliegende Themen, wie jetzt beispielsweise das Thema Datenschutz, Privatheit, was wird mit den Daten gemacht, für welche Zwecke werden sie verwendet. im Bereich der Gehirn-Computerschnittstellen. Und Andreas, ihr habt da ja auch sehr, sehr schöne Arbeiten gemacht in den Projekten zu dem Thema. Ist dann natürlich noch das Thema, wenn auf einmal Neurotechnologie auch verwendet wird, so Gehirn-Computerschnittstellen verwendet werden, um andere Geräte zu steuern und aber ein Teil der Interpretation der Hirnsignale mehr oder weniger automatisch passiert, zum Beispiel durch Algorithmen und dann bestimmte Handlungen ausgelöst werden, zum Beispiel ein Roboter macht irgendwas auf Grundlage der Hirnsignale, dann geht es natürlich oft schon auch so in diese Ethik des Handelns, der Handlungstheorie, das, was man im Englischen so schön als Agency natürlich zusammenfassen kann, wo sich dann die Frage stellt, okay, welcher Anteil an einer Handlung ist noch verursacht durch meinen eigenen Willen, welcher Anteil liegt jetzt in der Interpretation meiner Hirnsignale durch so einen Algorithmus und welcher Anteil liegt vielleicht dann bei einem komplexen Roboter, der diese Handlung ausübt. Also so eine Diffusion von Handlungsanteilen zwischen Mensch und Maschine in so hybriden Mensch-Maschine-Konstellationen. Dann natürlich aber auch das Thema Autonomie. Also wenn ich jetzt solche Prozesse dann zum Teil auslagere, führt das dazu, dass meine Autonomie in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Es gibt natürlich auch das Argument, dass gerade Menschen, die sonst vielleicht eingeschränkte Wirk- und Handlungsmöglichkeiten haben, zum Beispiel weil sie stark gelähmt sind oder die Kommunikation so stark eingeschränkt ist, dass sie nicht mehr besonders viel kommunizieren können, dass dann durch so eine Technologie, wo wieder eine Kommunikation mit der Außenwelt möglich wird, sich ja auch wieder Handlungsspielräume erschließen, so die Autonomie dann auch wieder gestärkt werden kann. Also es hat immer so auch zwei Seiten, finde ich. Es gibt leider, finde ich, im Moment immer noch zu wenig in diesem Bereich der Technologie, Mensch-Technik, Ethik. Natürlich dieses Riesenthema der Gerechtigkeit, was jetzt so Zugang zu solchen sehr komplexen und teuren Systemen angeht. Also wenn man jetzt mal so das Thema der globalen Hirngesundheit, Global Brain Health, wie die Weltgesundheitsorganisation das nennt, dass einfach durch demografischen Wandel weltweit ja ganze Gesellschaften jetzt durch Steigerung der Lebenserwartung zunehmend auch in dieses Thema der neurodegenerativen Erkrankungen reinkommen, also Demenz als großes gesellschaftliches Thema, Behinderung durch neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall, Multiple Sklerose, durch Parkinson-Erkrankung, ist es so, dass diese neurotechnologischen Systeme natürlich zunehmend auch für ganz viele Länder der Welt hilfreich sein könnten, wichtig sein könnten, dort aber oft halt sehr, sehr große Barrieren bestehen, was jetzt Zugang zu solchen komplexen Technologien besteht. Das heißt, man hat auf der einen Seite große Innovation, sehr viel Geld, was reingesteckt wird in diese Forschung und Entwicklung in den westlichen reichen Ländern und dann in den Low-Middle-Income-Countries im globalen Süden. Natürlich steigenden Bedarf auch an solchen Assistenzsystemen vielleicht, aber eben nicht die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten, Mittel. Das heißt, auch aus so einer globalen Gerechtigkeitsperspektive kann man das betrachten und sollte es auch zunehmend betrachtet werden. Und dann gibt's, finde ich, noch so ganz interessante Querschnittsthemen, die uns halt sehr stark beschäftigen in der Mensch-Technik-Ethik. Das ist einmal so die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität als ethische Querschnittsdimension, sehr stark sozusagen auch vom Menschenbild ausgehend und anthropologisch geprägte Konzept, dass natürlich wir alle in einer bestimmten Art und Weise verletzlich sind, sei es jetzt aufgrund von Herkunft, von Krankheit, bei genetischen Risiken, aufgrund sozioökonomischer Faktoren. Aber eben, gerade bestimmte Arten von Verletzlichkeiten, Vulnerabilität dann auch vielleicht ein erhöhtes Risiko darstellen bei der Interaktion mit digitalen Geräten, sei es jetzt so neurotechnologische Geräte, sei es jetzt aber auch digitale Gesundheitstechnologien, Smartphones, Apps und so weiter. Also da spielt, finde ich, das Thema eine große Rolle. Und was man auch, finde ich, betrachten könnte, was auch noch zu wenig betrachtet wird aus meiner Sicht, ist eben dieser Aspekt der Menschenwürde. Inwieweit jetzt Neurotechnologien helfen können, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen für Menschen mit Behinderung, mit schwerwiegenden neurologischen, psychiatrischen Erkrankungen. So. Also das mal nur so abgestecktes Feld. Es gäbe jetzt noch etliche weitere Themen, die man auch ansprechen könnte, aber das sind so aus der, sagen wir mal so, Forschung, Debatte, Literatur der letzten 10, 15 Jahre sicherlich so die Hauptthemen in dem Bereich, gerade wenn es jetzt so um Gehirn-Computerschnittstellen geht.
Ja, ja. Ja. Ja, da hast du natürlich, also es war natürlich jetzt auch der Frage geschuldet, ne? Aber mit Datenschutz, Agency, Autonomie, Klammer auf, globale, Klammer zu, Gerechtigkeit, Vulnerabilität, Menschenwürde, gleich so dass die ganz großen Fässer, ne, aufgemacht. Eigentlich wollte ich nämlich fragen, welche Möglichkeiten haben wir denn mit diesen Problemen umzugehen? Darauf gibt es natürlich jetzt mit Blick auf jedes dieser sechs oder alle dieser sechs Aspekte, die du jetzt genannt hast, keine einzige Antwort oder keine eindeutige Antwort, ne? Aber vielleicht gibt es ja sowas wie eine Idee, sage ich mal, ne? Eher einen Weg, ne? Einen Ansatz mit all diesen Konzepten im Bereich eben von Brain-Computer-Interfaces oder anderen Neurotechnologien eben umzugehen. Also wie können wir uns vor den Problemen, die uns diese Technologien stellen, möglicherweise umgehen? Welche Wege können wir da beschreiten?
Ja. Das ist eine total spannende Frage, die uns natürlich stark umtreibt in unserer Arbeit, weil man letztlich, finde ich, dadurch, dass es so sehr unterschiedliche und jede für sich ja sehr wichtige Themen und Dimensionen menschlichen Lebens berührt, was wir jetzt gerade angesprochen haben, muss man sich überlegen, gibt es denn irgendeine Klammer, irgendeinen theoretischen Rahmen, irgendeinen Ansatz, mit dem man dieser Komplexität begegnen kann? Ich bin da noch nicht ganz fertig mit dem Thema, bin aber im Moment an dem Punkt angelangt, dass ich schon denke, dass in irgendeiner Art von menschenrechtsbasiertem oder grundrechtsbasiertem Ansatz wahrscheinlich das ist, was am meisten diese Dimensionen berührt, dass man sich nämlich fragen kann, und das finde ich nämlich wichtig jetzt, auch wieder so aus der Perspektive der Technikethik. Wir wollen ja sowohl das positive Potenzial von Technologie in der Behandlung neurologischer Erkrankungen, in die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Einschränkungen, all das, was das möglicherweise verbessert, die positiven Effekte wollen wir ja auch fördern und wertschätzen und gleichzeitig aber eine informierte Risikoabwägung ermöglichen, dass man also schaut, was sind immanente Risiken der Technologie. Und das Schwierige ist, finde ich, dass es dann ja unterschiedliche Levels gibt, auf denen sich mögliche Schädigungen und Risiken manifestieren. Also man kann es vom Individuum betrachten. Man sagen kann, okay, klar, wenn jetzt sensible Informationen über mich als Person vielleicht an Dritte weitergegeben wird, ohne mein Wissen oder meine Zustimmung, dann verletzt das bestimmte ethische Dimensionen. Wenn eine Würdeverletzung stattfindet, ist das was, was ich vielleicht nicht will. Oder wenn meine Autonomie in eine Art eingeschränkt wird, die ich nicht möchte, finden da ethische Verletzungen statt. Aber wie kann man das jetzt alles so zusammenfassen? Und ein schöner Ansatz, mit dem wir uns da viel beschäftigen oder den man halt dazu nehmen kann, ist einmal so dieser Capabilities-Ansatz, ne, der Befähigungsansatz, so frei nach Nussbaum und Zen, wo man sagen kann, okay, wie verhalten sich eigentlich diese ja relativ klar schon abgesteckten Grundrechtsdimensionen, ne, das Recht auf Privatheit, das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Unversehrtheit des menschlichen Körpers und der Seele, wie verhalten die sich dann ganz konkret zu praktischen Dimensionen der Lebensführung? Und das, finde ich, ist dann eine Möglichkeit oder ein Übersetzungsmechanismus zu überlegen, und zwar sehr, sehr anwendungsspezifisch, kontextspezifisch, je nach Situation. Haben wir es hier mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, einem System der Lösung zu tun, die, wenn man all diese Dimensionen des menschlichen Lebens und diese Capabilities anschaut, eher einen positiven Effekt hat, also beiträgt zu besserem Wohlergehen, zum Erhalt oder Wiederherstellung von Gesundheit, zur Fähigkeit, am sozialen Leben teilzunehmen, bestimmte Rechte auch auszuüben. Und das, finde ich, ist dann der Punkt, wo es dann auch direkt verknüpft ist mit dieser Idee von Partizipation und Teilhabe. Das kann man dann nicht mehr, finde ich, voneinander trennen, weil die neben den individuellen Rechten, die ja bekannt sind jetzt aus der Grundrechtscharta, es ja sehr viele ökonomische, soziale, kulturelle Rechte auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in den hinteren Artikeln gibt, die einen weitreichenden Einfluss eigentlich auf unser Leben haben, aber nicht immer ganz bewusst sind. Ne? Also so dieses Recht auf Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt zum Beispiel, was man im Englischen als Right to Science bezeichnet. Wie legt man das ganz genau aus? Bedeutet das zum Beispiel, dass wenn ich an so einer Studie teilnehme, dass ich damit auch mein Recht zur Teilhabe an Wissenschaft ausübe? Zum Beispiel, wir haben kulturelle Teilhaberechte, wir haben politische Teilhaberechte, die weit über jetzt Beteiligung an Wahlen oder sowas hinausgehen, sondern auch eine Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind alles Bündel politischer Rechte, die eben letztlich dann auch sehr stark verknüpft sind mit Demokratie, ja, dass man die Demokratie erhaltend wirken, die zum sozialen Zusammenhalt beitragen. Und deswegen würde ich sagen, so dieser Nexus aus Grundrechten und Partizipation als Mechanismus und Instrument, um eben in verschiedenen Dimensionen mehr Teilhabe zu ermöglichen. Wenn man das dann anwendet auf diesen Kontext Technikentwicklung, Neurotechnologie, Medizin, KI, dann wird es halt sehr spannend, aber natürlich im Kleinen und im Detail auch extrem herausfordernd. Können wir gerne auch drauf eingehen.
Mhm. Ja, total. In der Tat möchte ich auf diese rechte Perspektive nochmal eingehen und die vielleicht nochmal eng führen, weil es ja nicht wenig Stimmen gibt, die die Einführung besonderer Rechte fordert, nämlich sogenannter Neurorechte. Kannst du erklären, was aus deiner Perspektive Neurorechte denn eigentlich sind? Worum handelt es sich dabei und vielleicht wie docken die an oder docken nicht an, je nachdem, an die teilhabeorientierten Rechte, wie du sie gerade skizziert hast?
Ja, das, was ich gerade skizziert habe, ist ja einfach das klassische etablierte Gerüst an Grundrechten, so wie wir sie halt haben. Und wie sie auch ausgeübt und gelebt werden sollten. Und jetzt hat man eine Figur, ein Konzept, Neurorechte, wie du es jetzt gerade auch schon genannt hast, was einfach sich so in der akademischen Debatte, mittlerweile halt auch in der politischen Debatte in den letzten 10, 15 Jahren so rausgestellt hat als Begriff, der einmal sehr eng interpretiert werden kann, Positionen, die wirklich, so wie du gesagt hast, fordern, dass zu dem Katalog bestehender Grundrechte jetzt noch spezifische Neurorechte formuliert werden sollten, zum Beispiel das Recht auf mentale Privatheit, Mental Privacy, Mental Integrity, Cognitive Liberty, das sind alles so Konzepte und Ideen, die von manchen dann gefordert werden, dass sie diesen Katalog an Grundrechten jetzt relevant erweitern sollten. Und dann eben die Gegenpositionen oft, meiner Erfahrung heraus, jetzt aus dem Bereich von Spezialisten für Grundrechte, für Rechtsphilosophie, für Verfassungsrecht, die eben sagen, ja, sorry Leute, das so einfach ist es nicht. Wir können jetzt nicht beliebig neue Grundrechte formulieren und einfordern, weil es, also das, was die dann Rechteinflation nennen, Rights Inflation, dass sie sagen, ja gut, je mehr Partikulargrundrechte wir jetzt einfordern und formulieren, kann es dann auch zunehmend zu Kollisionen kommen von bestimmten Grundrechten, die dann wiederum insgesamt eine vielleicht eher negative Auswirkung auf die Lebensführung haben. Also das sind so, und ich würde sagen, in der aktuellen Debatte nehme ich jetzt mehr Stimmen wahr, die sagen, das funktioniert so nicht, sondern wir haben ein gut etabliertes System, von Grundrechten, die ja zusätzlich dann auch noch eingebettet sind sozusagen in ein hochkomplexes System aus nationalen Rechten, Regelungen, Verfassungen, verschiedenen Schichten von Governance und Regulierung. Und wir müssten eher jetzt dran arbeiten, diese verschiedenen Ebenen so miteinander zu verknüpfen, dass zum einen das positive Innovationspotenzial dieser Technologien genutzt werden kann, aber auf der anderen Seite auch die Interessen, Bedarfe und Rechte der Betroffenen ausreichend geschützt sind und es eben zu keinen relevanten Grundrechtsverletzungen kommen kann. Ich selber bin ja kein Jurist, ne? Deswegen bin ich da eher Beobachter in der Debatte oder kann das eben aus der ethischen Perspektive im Sinne von moralischen Rechten vielleicht noch mitdiskutieren. Aber so ist die Debatte jetzt in den letzten Jahren gelaufen. Und was halt so ein bisschen schwierig war, wenn ich das kurz noch anfügen darf, ist, dass aus dieser sehr komplexen akademischen Debatte zwischen philosophischer Ethik, Bioethik, Neuroethik, Neurolaw, das eigenes Feld, so ganz viele Dinge einfach noch ungeklärt waren. Zum Beispiel, was ist jetzt wirklich die Konzeption von Mental Privacy? Was meint ihr damit ganz genau? Welche Dimensionen sind da eingeschlossen? Also diese noch zu klärenden Aspekte dann noch, sagen wir mal, weiter geschärft werden müssten oder finde ich in der Disziplin noch sehr viel Auslegungsbedarf ist und es aber schon komplett übergeschwappt ist in die politische Ebene, ne? Dass man jetzt in Chile eine Verfassungsreform hatte mit über 109 Artikeln, eine komplette Überarbeitung der Verfassung, wo dann eben Akteure, die eher auf dieser Seite von wir brauchen jetzt ganz neue Grundrechte, da sehr stark Einfluss genommen haben, dass auch spezifische Neurorechte aufgenommen wird. Wir haben solche Diskussionen in Spanien, in Frankreich, in anderen Legislaturen, dass jetzt weitreichende Reformen in die Richtung stattfinden sollen. Wir haben andere Akteure in der internationalen Governance- und Politiklandschaft, die UNESCO, die jetzt eine weithin beachtete Empfehlung zur Ethik der Neurotechnologie im letzten Jahr verabschiedet hat, im Dezember 2025. Wir haben die OECD, die ein paar Jahre vorher schon Empfehlungen zur Ethik der Neurotechnologie rausgegeben haben oder ne, Responsible Governance und so weiter. Also auf einmal hast du eine sehr, sehr lebendige, was ja auch auf eine gewisse Art und Weise spannend und schön ist, eine sehr lebendige Akteurslandschaft von der akademischen Debatte bis hin zu internationaler Governance, internationale Institutionen. Das macht es aber nicht unbedingt leichter, jetzt einen sozusagen allgemein verbindlichen Regelungsansatz für Neurotechnologie zu entwickeln. Und da diese Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel die UNESCO-Empfehlungen zustande gekommen sind und die Spannungen, die sich in dem Dokument noch finden, sind da zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel.
Wenn ich vielleicht noch zum Abschluss da nochmal nachgehakt, also du hast jetzt zwar gesagt, erstmal die Debatte dargestellt, sage ich, aber unterschwellig meine ich schon rausgehört zu haben, auch wenn du jetzt kein Jurist bist, aber man kann das ja durchaus auch eben auf die moralische Ebene ziehen, dass du nicht unbedingt ein Freund bist der Einführung zahlreicher neuer Neurorechte beispielsweise. Habe ich das so richtig rausgehört?
Das entspricht eher meiner Position,
ja,
genau.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, super. Vielen Dank, Philipp. Das war, glaube ich, sehr lehrreich. Man hat, glaube ich, wirklich jetzt auch in der kurzen Zeit einen sehr guten Einblick bekommen, wo stehen wir da überhaupt? Mit welchen, naja, Problemen kann man eigentlich gar nicht sagen. Man muss Problemkomplexe vielleicht eher sagen, haben wir es zu tun. Welche Ansätze könnte es geben und welche sind aber auf der anderen Seite vielleicht auch mit dem ein oder anderen Problem behaftet. Vielen Dank dafür, Philipp, da sich das ganze Feld ja in einer wahnsinnigen Entwicklung befindet. Fürchte ich fast, dass wir das, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so nochmal wiederholen müssen und dann gucken wir mal, was bis dahin passiert ist.
Ja, sehr gerne. Also ja.
Ja,
es ist, wie du sagst, durch die hohe Innovationsdynamik und die enge Verschränkung auch mit KI spielt natürlich auch dieser ganze Bereich, was passiert im Bereich Regulierung, Governance von KI, spielt natürlich direkt auch rein in das Thema Neurotechnologie. Also das kann man schwer voneinander trennen, klar.
Ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank auch euch. Mich sehr gefreut.
Ganz unsererseits. Vielen Dank, Philipp. Ja Mensch, das war ein Interview, oder? Ich habe mich total gefreut, dass der Philipp Zeit hatte und zu uns gekommen ist. Und ich finde, es war nochmal eine richtig gute Fundierung und Grundierung unserer Überlegungen mit Blick auf, was sind denn eigentlich wirklich Probleme ganz allgemein gesprochen und was sind Lösungen oder Lösungsansätze. Ich finde auch deinen Punkt am Schluss irgendwie nochmal, es muss in die Öffentlichkeit, hat er ja irgendwie auch durch, oder ist ja bei Philipp eigentlich ganz gut sichtbar durch den Fokus auch, wie er begründet hat, auf partizipative Forschung und so. Das kam da ganz gut raus und also ich fand es eine richtig schöne Einordnung, hat mir auch nochmal einen Blick geöffnet für die
Frage. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch fantastisch und ich habe eher das Problem damit, dass wir jetzt wirklich eigentlich 10 Neuroethik-Folgen machen müssten, um die ganzen Dinge, die er da alle so eigentlich mit angerissen hat, mal ein bisschen tiefer noch zu besprechen. Mhm. Ja, das können wir jetzt irgendwie auch nicht machen, ne? Neuroethik-Podcast. Aber vielleicht können wir ihn ja in ein paar Monaten oder so nochmal zu einem spezifischeren Thema versuchen zu gewinnen.
Ja, Philipp, wir müssen dich anzapfen.
Genau, Philipp, genau. Schließ dich mal
wenn
an.
Du das hörst.
Schließ dich mal an, an einen Brainlink an. Nein, okay.
Ja, genau, ja.
Aber Andreas, natürlich müssen wir noch hinweisen auf unsere Social-Media-Aktivitäten, wie immer. Ne? Wir sind überall, ich zähle es gar nicht mehr alles auf. Guckt in den Linktree, in den Shownotes, tretet mit uns in Kontakt, schreibt uns, was ihr gut fandet, was ihr nicht gut fandet, was ihr an Themenwünschen habt. Schreibt uns einfach, was ihr so denkt. Wir sind froh über alle Zuschriften und versuchen auch, ihnen gerecht zu werden. Und sie aufzunehmen. Und dann kommen wir auch schon.
Wenn wir sie nicht schon wissen, also oder beziehungsweise muss man sagen, wir wissen sie nicht schon. Also wir haben keine fancy Technologie, die uns da Philipp überlassen hätte, mit denen wir jetzt das herausfinden. Also wir freuen uns ernsthaft auf eure Rückmeldung.
Wir freuen uns ernsthaft, solange wir sie noch brauchen.
Das stimmt.
Ja, aber zum Wichtigsten, der Musiktipp, Andreas. Hast was?
Ganz genau, der Musiktipp. Also ich habe heute was mitgebracht, was doch auch zu dem heutigen Thema passt, in Ansätzen jedenfalls. Wir haben uns ja eben heute mit Neurosachen und mit Enhancement und mit dem mentalen Bereich so befasst, mit unserem Geist. Und der kann ja nicht nur durch Technik enhanced werden, sondern auch durch andere, ich sag mal, Substanzen. Ja? Mm. Und da habe ich ein Lied einer ganz, ganz wunderbaren Band mitgebracht. Die Band heißt Blackstone Cherry. Ich habe die lustigerweise vor einigen Jahren auf dem Wacken gesehen. Und die passen da rein und passen irgendwie auch nicht rein. Die verbinden wirklich alles Mögliche. Hard Rock, Americana, Southern Rock, Metal, Blues. Irgendwer hat geschrieben auch Hip-Hop. Das habe ich jetzt noch weniger erkannt so richtig. Also die verbinden wirklich einiges. Die passen aufs Wacken-Festival und ein Lied ist mir von diesem Konzert damals besonders in Erinnerung geblieben. Das kickt nämlich richtig rein und es beschreibt, das heißt Me and Mary Jane und Mary Jane das kann sich jeder selber überlegen, wer jetzt oder was jetzt genau Mary Jane ist. Der Sänger singt Me and Mary Jane got a thing going on. Hört es euch an, das Lied kickt richtig rein, wie wahrscheinlich Mary Jane auch. Und erfreut euch daran. Die Band kommt, Sebastian, das ist für uns wichtig, im September übrigens nach Deutschland, nach München und auch nach Köln. Und die kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine richtig, richtig gute
Band. Ja, das muss ich unbedingt angucken, ob ich das schaffe. Wir wollten ja auch nach München zu Nick Cave, ne? Fällt mir da wieder ein.
Oh, stimmt. Wann war denn der schnell nochmal?
Das ist irgendwann im August, dann, ja.
Ah, stimmt. Ja, richtig. Oh, da haben wir einen Konzertsommer vor uns.
Ja, aber hallo. Na.
Ja. Sehr gut. Ja, also Blackstone Cherry, Me and Mary Jane. Was hast du uns?
Ich bin da total gespannt drauf. Kenne ich nämlich gar nichts, sagt mir gar nichts. Und ich freue mich drauf. Ich muss mir das unbedingt anhören. Ich habe was dabei, was vielleicht relativ bekannt ist. Also es hat wieder, ähnlich wie bei dir diesmal, aber relativ entfernt mit dem Thema der heutigen Sendung zu tun. Ich habe einen Song dabei, der ja irgendwie deutschen, aber auch eigentlich multinationalen Industrial Metal Band KMFDM. KMFDM steht für Kein Mehrheit für die Mitleid und ist eine schon 1984 aus einer Kunstgruppe mit dem schönen Namen Erste Hilfe hervorgegangene Band, die dann auch mit ganz vielen unterschiedlichen Künstlern aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zusammengearbeitet hat. Und da empfehle ich heute den Song Brainwashed, der sozusagen den Kampf gegen unternehmerische und systemische Manipulation des menschlichen Bewusstseins handelt. Das empfehle ich heute.
Total spannend. Dann haben wir wirklich zwei wunderbare Musiktipps. Einmal die Bewusstseinserweiterung möglicherweise und dann aber auch den Schutz davor, dass diese Erweiterung nicht konterkariert oder gestört oder zerstört wird durch andere Einflüsse. Finde ich wunderbar. Passt ja perfekt zu unserem heutigen Thema. Freue ich mich. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, so ist es. Ja, Andreas, dann hast du noch was?
Na, ich habe nichts mehr. Ich mache jetzt Feierabend.
Ja, ich leider noch nicht, aber hier zumindest Feierabend. Und dann bleibt mir nur, wie immer, zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.